Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Am Montagabend war ich abends zu Hause und habe dann noch eine Eilmeldung gesehen, auf der es hieß, Schüsse in Wien oder Anschlag in Wien oder so. Und ich habe gedacht, oh je, schon wieder ein Anschlag war das erste. Und das zweite war so ein Informationsbedürfnis, was ich hatte. Aber dann habe ich gedacht, es wird wahrscheinlich noch keine Informationen geben. Und was ich jetzt kriege, sind Spekulationen, Bilder ohne Kontext, halbgare Sachen.
Wir sehen den Attentäter oder Terroristen, wie er in dieser Straße, wo auch die Synagoge liegt, schießt.
Ja, wir sehen jetzt also immer wieder hier diese Bilder, auch hier von einem Restaurant. Die Situation ist also noch immer unübersichtlich.
Und dann habe ich mich gezwungen und gedacht, ich lese morgen früh drüber, dann weiß ich mehr. Weil ich kenne diese Probleme, die man mit Terrorberichterstattung hat, als Nutzer, weil man sofort alles wissen will, aber auch als Journalist, weil man am Anfang ganz wenig weiß und es Zeit braucht, bis man Informationen hat. Ich bin Stefan Fries aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks und ich arbeite auch in anderen Redaktionen und habe auch früher in anderen Redaktionen gearbeitet, wo wir solche Breaking News-Lagen hatten, wo also plötzlich was passiert ist und man ganz schnell Informationen raushauen musste, die man eigentlich nicht hatte. In der Situation war diese Woche auch Wulf Schmiese, Redaktionsleiter des Heute-Journals und diese Woche auch Moderator der Heute-Nacht-Nachrichten. Doch er musste am Montagnacht über den Anschlag von Wien berichten.
Inzwischen hat Bundeskanzler Kurz von einem widerwärtigen Terrorakt gesprochen. Die Armee unterstütze die Polizei.
Ich habe Wulf Schmiese angerufen, um mit uns darüber zu sprechen, denn Thorsten Wagner hat uns eine Mail geschickt, ein Hörer vom Deutschlandfunk, Steuerberater aus Hannover, 51 Jahre alt. Und ihn stören auch einige Dinge an der Terrorberichterstattung. Und darüber reden wir jetzt in Nach Redaktionsschluss, dem Medienpodcast des Deutschlandfunks.
Ja, ich war drauf gekommen beim Hören dieser Sendung neulich auf einer Heimfahrt auf der Autobahn im Auto. Da habe ich mich daran erinnert, dass ich mich schon seit einiger Zeit frage, also seit diesem Anschlag auf diesen armen Lehrer in Frankreich, warum eigentlich immer der Anschlag oder der Mord beschrieben wird mit der Beschreibung, dass der enthauptet worden ist.
Ein 47 Jahre alter Lehrer dieser Schule soll gestern nach ersten Erkenntnissen auf offener Straße enthauptet worden sein.
Auf offener Straße wurde ein 47-jähriger Geschichtslehrer enthauptet.
Was wissen wir denn weiteres über diesen brutalen Täter, der einen Mann geköpft hat?
Das ist ja sicherlich inhaltlich richtig. Aber tut man damit nicht den Angehörigen und Freunden und Hinterbliebenen noch extra weh und tut man nicht auch den Verantwortlichen für diesen Anschlag noch einen Gefallen, indem man sozusagen in der weltweiten Berichterstattung allen zeigt, wir vollstrecken unsere Urteile, ihr seid nirgends vor uns sicher.
Und Sie haben auch in der Mail geschrieben, ob man berichten kann, ohne dass Medien sich instrumentalisieren lassen. Das ist ja schon ein starker Begriff. Also wie nehmen Sie das wahr?
Die Frage ist ja, ob man jetzt sozusagen den Medien sagt, liebe Leute, könnt ihr euch jetzt einfach mal mit der auf das notwendige Maß, sprich, der ist ermordet worden, beschränken, auch wenn wir alle wissen, dass das noch auf eine besonders furchtbare Art und Weise geschehen ist. Aber müsst ihr das wirklich schreiben, obwohl ihr es wisst?
Herr Schmiese, Sie berichten ja über solche Terroranschläge. Gerade in dieser Woche, wo wir den Podcast aufnehmen, wo der Anschlag war, haben Sie das Heute Update moderiert, das ist die nächtliche Nachrichtensendung im ZDF. Und Sie haben auch über den Terroranschlag von Wien berichtet. Herr Wagner hat jetzt von dem in Paris gesprochen, aber letztlich stellen sich ja die gleichen Fragen auch bei dem Anschlag von Wien. Welche Gedanken machen Sie sich da?
Ich finde das, was Herr Wagner sagt, wirklich nachdenkenswert. Da sind viele kluge Gedanken bei. Aber Herr Wagner, um es mal auf die Praxis sozusagen runterzubrechen, als jetzt der Anschlag in Wien war, das kam sozusagen noch kurz vom normalen Heute-Journal, ich glaube um 21:30 oder um 21 Uhr kamen die ersten Meldungen, der Anschlag war um 20 Uhr, 21 die ersten Meldungen dazu, dann wird man da natürlich ganz aufgeweckt und muss versuchen, das noch zum Aufmacher zu machen. Das Heute-Journal hat Marietta Slomka moderiert. Man stellt eine Schalte nach Wien in dem Fall her.
Dann schalten wir nach Wien zu unserer Korrespondentin Britta Hilpert. Britta, man hört auch schon im Hintergrund die Polizeisirenen. Wie weit sind Sie jetzt von dem Geschehen weg und was können Sie im Moment beobachten?
Und bei uns war es dann anderthalb Stunden nach Ende des Heute-Journals, kamen wir mit dem Heute-Journal-Update.
Und jetzt das Heute-Journal-Update mit Wulf Schmiese.
Guten Abend. Kurz nach 20 Uhr fielen in Wien mehrere Schüsse. Die Polizei Wien twittert nun am späten Abend, es gebe zwei Tote, darunter ein Polizist und mehrere Verletzte. Andere Quellen sprechen von 15 Menschen. Inzwischen hat Bundeskanzler Kurz von einem widerwärtigen Terrorakt gesprochen. Die Armee unterstütze die Polizei.
Und in dieser kurzen Zeit haben wir dann eben auch versucht, einen Bericht zu machen.
Ulrike Rödler hat zusammengefasst, was am Abend geschah.
Wir haben sehr wohl die Meldungen gesehen, auch von der Wiener Polizei, die bitten, dass man nicht irgendwelche Twitter-Filmchen oder was sonst gepostet wird, was nicht autorisiert ist, wo wir nicht wissen, wer ist der Absender, dass man das nicht verwendet, weil es die Ermittlungen gefährden könnte. Und wir haben uns auch weitgehend daran gehalten. Es gab ein Bild, was wir auch im ORF und im österreichischen Fernsehen gesehen haben. Das haben wir auch verwendet, was aber eigentlich eher eine situative Sache war, wo man jetzt nicht den Täter gesehen hat.
Die Schüsse fallen gegen 20 Uhr mitten in der Wiener Innenstadt. Kurze Zeit später ist die Rede von Toten und zahlreichen Verletzten.
Und da halten wir uns recht streng dran, dass wir immer versuchen, die Opfer, das Leid der Opfer darzustellen und eben nicht in Gefahr kommen, den Täter jetzt dadurch noch in seinem perversen Denken zu würdigen, indem man ihn zeigt, ihn darstellt. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, auch nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Das war auch eine Klage der Opfer dort oder der Angehörigen auch der Opfer, der Verletzten und auch der Angehörigen der Ermordeten, dass die nicht immer dieses Täterbild sehen wollten. Und da haben wir ziemlich radikal umgesteuert und haben gesagt, das stimmt, das darf nicht sein, weil das ist ja deren Wunsch nach Ruhm. Da haben wir uns eigentlich dann auch dran gehalten, das nicht zu machen. Aber, jetzt kommt das Aber, was natürlich schon wichtig ist, dass bei manchen Beschreibungen, die Sie auch gerade kritisiert haben, zum Beispiel Enthauptung, dass das schon wichtig wiederum ist, nicht um dem Täter da zu feiern, um Gottes Willen, das nicht. Aber eine Art einer Tat beschreibt das ja auch, die auch auf die Hintergründe schließen lässt. Wir sind ja Fernsehen, wir müssen noch dazu mit Bildern arbeiten. Im Deutschlandfunk muss man sozusagen das Ganze dann berichten in Worten. Aber das ist ja wichtig, dass die Hörer und unsere Zuschauer auch wissen, worum es geht. Und deswegen kommt man nicht ganz drum herum, so etwas zu sagen. Und wenn ich kurz nochmal auf Paris eingehen darf. Ich selber habe das als Zuschauer wahrgenommen. Ich war Urlaub, war zu Hause mit der Familie und sah dann im Fernsehen das Heute-Journal. Und dort hatten sie das, was Herr Wagner möglicherweise sich als richtig vorstellt, eine ganz nüchterne Meldung gebracht am Abend. Heinz Wolf hatte die Nachrichten im Nachrichtenblock.
In Frankreich ermitteln nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Mann in einem Ort nordwestlich von Paris Antiterrorfahnder der Staatsanwaltschaft. Das Opfer soll nach ersten Berichten ein Geschichtslehrer sein.
Also nüchterner geht's ja gar nicht. Und ich hatte die ganze Zeit schon auf anderen Medien, Spiegel Online, Bild Online, was man so liest und guckt, schon seit dem Nachmittag von diesem Begriff Enthauptung gelesen. Das war auch schon in den Titeln drin. Und wunderte mich, Menschenskinder, warum machen die denn bei uns im Heute-Journal nur einen Messerangriff darauf? Das ist ja fast eine Verniedlichung dieser Tat, dieser grausamen Tat, die ja bewusst so grausam gemacht ist.
Aber worauf weist das denn hin mit dieser Enthauptung? Also was steckt da für Sie drin?
Das will ich Ihnen gleich sagen. Diese Enthauptung zeigt natürlich, dass das eine fast kultische Art von Mord ist, die in manchen islamischen Staaten noch in der Verfassung steht. In Katar, in Jemen, im Iran. Da ist die Enthauptung sozusagen als Strafmaß nach wie vor in der Verfassung, auch wenn sie kaum noch praktisch angewendet wird. In Saudi-Arabien aber, und darauf beruft sich ja der sogenannte islamische Staat, der IS, der führt medienwirksam Enthauptungen durch und inszeniert die. Und da gab es Fälle, wir erinnern uns ganz dunkel, 2014, James Foley, der amerikanische Journalist, und dann gab es zwei Briten, die wurden enthauptet. Ein Entwicklungshelfer war dabei und ein Flüchtlingshelfer. Das war 2014. Und diese Form der Tötung hat ja eine politische Aussage. Und daher, glaube ich, ist das wichtig.
Aber Herr Wagner, können Sie damit was anfangen als Begründung?
Ehrlich gesagt, gerade nicht. Also denn wenn ja erkannt wird, dass die Art und Weise der Tötung wichtig ist, dann ist die ja insbesondere für die Täter wichtig und für die Verantwortlichen. Wenn das bei uns dann ja seriös und wahrheitsgerecht auch alles in die Welt getragen und berichtet wird, wir quasi die Pressearbeit für die Verantwortlichen und berichten über die weltweiten Enthauptungen dieser Gestörten.
Machen Sie PR, Herr Schmiese?
Nee, das machen wir nicht. Absichtlich sowieso nicht, Herr Wagner. Aber aber PR machen wir nicht, weil der Unterschied ist ja schon. Ich meine, ein Messerangriff, das ist eigentlich etwas, so scheußlich das ist, aber es wird vielleicht Messerstechereien geben in bestimmten Milieus, Kneipenstechereien und so weiter, wo es auch zu Toten kommt. Aber das ist nicht zwingend eine Meldung im Heute-Journal. Wir haben eigentlich immer den Ansatz, dass wir Tötungsdelikte und so weiter, wenn sie politisch sind, dann sind sie für uns relevant als Nachricht. Das andere, das sind Nachrichten, die finden Sie teilweise in den Zeitungen, in den Lokalzeitungen und so weiter. Das ist schlimm, das ist Crime, und also Kriminalität. Aber das andere hat eine politische Dimension. Und deswegen machen wir keine PR für die Täter, sondern wir gehen unserem Auftrag nach, eine möglichst klare Berichterstattung zu machen, die eine Einordnung zulässt. Auch wenn zu dem Zeitpunkt, jetzt gehe ich mal wieder auf Wien, da war ja noch nicht klar, was für eine Form von Anschlag, von Terror kann man sprechen, wenn es mehrere trifft, aber ist das Terrorismus? Das war die große Frage an dem Abend. Und da sind wir sehr zurückhaltend und vorsichtig gewesen, auch nicht überinterpretieren zu wollen.
Ich erinnere mich jetzt an diese Berichterstattung am Montag und ehrlich gesagt, mit allem Respekt, so richtig vorsichtig waren Sie ja nicht, weil Sie haben Fotos vom schießenden Attentäter gezeigt. Es gibt ein Bild aus sozialen Netzwerken wahrscheinlich, wo man ihn von oben gefilmt sieht, wie er durch so eine Gasse läuft und zweimal schießt. Und Sie haben noch so einen Film eingespielt, auf dem man gar nicht so richtig sieht, was da los ist. Man sieht Leute, die weglaufen, und man hört auch Schüsse. Also im Grunde ist es da ja sogar noch bildlicher, als wenn man das nur beschreiben würde.
Ja, das stimmt. Dieses eine Bild hatte ich erwähnt, was auch im ORF lief und was quasi also sozusagen authentisch die Situation, nicht aber erkennbar den Täter zeigte. Das hatte sozusagen auch nochmal die Funktion, wir müssen mit Bildern arbeiten, der Zuordnung, wo das geschehen war. Der ORF hat es eben genauso gemacht. Da haben sie es leichter beim Deutschlandfunk als wir beim Fernsehen, wo wir eben auch Bilder brauchen zu dem Text. Ich glaube, wenn man das sozusagen jetzt rein theoretisch sich denkt, dann kann man sagen, gut, da hätte man hier und da auch was weglassen müssen. Eingangs habe ich ja gesagt, wir sind in einer fast Live-Situation. Da muss man sozusagen auch immer natürlich abwägen, dass man jetzt nicht irgendeinen Schrott und irgendwelche Propaganda aus dem Internet nimmt, das ist klar, aber dass man die Bilder, die dort auch bei den seriösen Medien genommen werden, dass man die auch zeigen darf. Und das hatte, glaube ich, die Bewandtnis.
Ich finde es ja interessant, weil ich gucke mir das an und denke, ah krass, die zeigen diese Bilder, eigentlich will ich das nicht sehen. Aber in dem Moment, wo ich es gesehen habe, denke ich, wenn die jetzt nicht da gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, angefangen zu recherchieren, was ich dazu finden kann. Und das ist natürlich so ein bisschen widersinnig, gerade als Medienjournalist, wo ich denke, krass, eigentlich finde ich, ist es nicht verantwortbar, das zu senden, gerade auch, weil ich, wie Herr Wagner gesagt hat, das so ein bisschen Propaganda ist. Andererseits denke ich aber auch, ich will aber schon gern sehen, was man sehen kann, und bin dann so hin und her gerissen und kann mich immer so ein bisschen rausreden, weil ich denke, als Medienjournalist muss ich mir jetzt all das Schlimme angucken, was die anderen berichtet haben, weil ich ja auf der Metaebene sagen kann, wie böse das ist. Andererseits befriedigt es aber natürlich auch so einen inneren Trieb in mir, mir das selber anzugucken. Und das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, wo ich mich selber ertappe und denke, eigentlich bin ich auch so ein bisschen voyeuristisch. Ich weiß nicht, Herr Wagner, wie es Ihnen da geht.
Ja, Also auf eine gewisse Art und Weise macht man das, glaube ich, auch wenn man es nicht will. Also vom Kopf her, weil das doch eine gewisse Anziehungskraft hat. Also ich habe ja nicht mal die Entschuldigung, dass ich es mir aus beruflichen Gründen sozusagen antun muss. Aber ja, es hat eine Anziehungskraft, ohne Frage. Ne? Also das.
Herr Wagner, vielleicht darf ich da einschalten mich, weil ich glaube, vielleicht hat es ja, was Sie auch beschreiben, Herr Fries, vielleicht hat es ja den Effekt, wenn man sozusagen sehr nüchtern ein Bild zeigt im Fernsehen und damit ist es dann aber auch gut, dann verhindert man vielleicht dadurch und schaltet diesen voyeuristischen Nachrechercheeffekt bei vielen Zuschauern aus, dass die eben dann nicht ins Netz gehen und nicht auf die Seiten der Propagandisten gelangen, sondern die haben dann gesehen, und zwar in der kürzesten Form und aber doch authentisch, was war, und lassen es dann, weil damit sind sie sozusagen dann erstmal zufrieden.
Ja, aber das wird jetzt recht interessant, wenn ich weiß, es gibt was zu sehen, dann gucke ich doch da wirklich rein, weil das eine Bild, was ich beschrieben habe, ist ja dieses, wo man den Attentäter schießen sieht, aber ich habe auch andere Bilder gefunden und das ist jetzt problematisch, weil ich jetzt im Podcast nochmal schön darauf hinweise, was es noch für Bilder gibt, aber ich möchte es einmal sagen, es gibt auch Bilder, wo der Attentäter Leute erschießt oder zumindest anschießt, das kann man natürlich nicht so genau sehen und Bild TV hat das zum Beispiel gezeigt, die haben den Mann zwar unkenntlich gemacht, das Opfer, aber man sieht, wie auf ihn geschossen wird, mehrmals. Und das heißt, man findet im Grunde noch mehr, was einen, wenn man Interesse hat, das zu finden. Und ich weiß nicht, einerseits ist es schockierend, andererseits hat man sich natürlich daran gewöhnt, weil man diese Bilder oft kennt, weil man sie schon mal gesehen hat. Aber es interessiert im Einzelfall dann irgendwie vielleicht doch.
Aber daran sehen Sie, diese Bilder zeigen wir nicht. Also da funktioniert das, dass wir eben nicht, wir zeigen keine Menschen, die sterben. Wir zeigen keine Tötung. Das gilt übrigens auch bei Katastrophen. Wenn es sozusagen irgendwo Aufnahmen gibt, selbst wenn die von unseren eigenen Kameraleuten sind, wo Leute in Fluten umkommen, wo selbst nur ein Wohnmobil irgendwo im Schlamm so absackt, dass man weiß, die Leute werden keine Chance haben zu überleben. Das zeigen wir nicht. Und Sie erinnern sich vielleicht, die letzten Bilder, die jeder kennt, und wo das auch noch gezeigt wurde, waren die Menschen, die aus den getroffenen World Trade Türmen vom World Trade Center raussprang. Das kennt man. Ich glaube, dass wir heute anders damit umgehen würden, generell. Also da gibt es schon eine Distanz, so wie Herr Wagner das auch wünscht. Ich möchte aber mal fragen, was wäre denn die Alternative? Wir haben sozusagen den Anschlag in Wien, wir haben die Ermordung und ich sage es nochmal, die Enthauptung von Herrn Paty, von Samuel Paty, dem französischen Geschichtslehrer in Paris Mitte Oktober. Was wäre die Alternative? Wie sollte man dann damit umgehen, wenn man möglichst nicht die Bilder zeigen und nicht die Taten beschreiben soll?
Wenn, das ist ja bei allen Sachen, also die Sachen und die Medien und die Bilder und die Texte, die im Netz sind, egal wie verabscheuungswürdig die sind, wer die finden will, der findet die auch. Also im Fall Wien könnte man mit dem einfachen, sachlichen Bild, würde man beispielsweise mich, und ich bin natürlich jetzt nicht der Maßstab für irgendwas, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele damit denn eigentlich auch genug haben, dass die jetzt nicht noch die bunten und blutigen und Action und aufregenden Bilder unbedingt sehen müssen. Das hätte, also das ist insofern, also finde ich den gut, ne? Dass man sich dann darauf beschränkt, das zu zeigen, was nötig ist. Und im Fall der Beschreibung der Tötungsart, ja, ich weiß, im Hörtejournal wird über Messerstechereien oder ähnliches, wie unter Drogendealern oder so, das ist keine Meldung im Hörtejournal, sehe ich ihre Schwierigkeit sozusagen, aber ja, ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Also, dass der erstochen wurde oder erschossen oder was so gibt, also, wenn auch, da bleibe ich im Grunde genommen bei meiner Meinung, dass man durch die Beschreibung und das in die Welt transportieren der Tötungsart den Verantwortlichen die Pressearbeit abnimmt. Also nochmal, natürlich nicht, weil man es will, sondern weil das einfach durch die seriöse Berichterstattung dann da mitkommt.
Weil das aber natürlich von Terroristen auch so ein bisschen eingeplant ist, ne? Ja, also wir erinnern uns an den Attentäter von Christchurch, der halt seinen Anschlag auf die Moscheen in Neuseeland live gestreamt hat, damit Leute diese Bilder sehen und diesen Terror, diese Angst und Schrecken auch verbreiten.
Ja, Darf ich noch mal zu dem Fall aus Paris, zu Samuel Paty kommen? Ich habe gesagt, also ich habe es selber als Zuschauer gesehen und habe mich gewundert, warum macht das Heute-Journal das als Meldung und spricht nur von einem Messerangriff. Ich habe hinterher meine Redaktion gefragt. Ich habe gesagt, warum habt ihr nicht von Enthauptung gesprochen? So, und dann hat mir meine Redaktion erklärt, die französischen Medien haben von Décapité gesprochen. Décapité heißt tatsächlich Enthauptung. Meine Redaktion hat dann gesagt, wir brauchen immer zwei Quellen. Das melden jetzt die französischen Medien, Décapité. Aber wir haben dann den Korrespondenten gefragt und unser Büro oder unser Studio in Paris. Die sagten, wir haben hier noch keine Bestätigung. Wir haben natürlich auch dazu nichts gesehen an Bildern, dass man so etwas bestätigen kann. Und weil das nicht klar war, diese Enthauptungsszene war an einem Vormittag passiert, am 16. Oktober. Und wir hatten bis abends in den Spätnachrichtensendungen noch nicht unseren eigenen Beleg und die zweite Quelle, dass es das war.
Aber das ist ein guter Punkt, den Sie machen, weil wir gerade darüber reden, welche Informationen hat man eigentlich bei so einem Terroranschlag? Also auch in Wien war das ja so. Sie sagen selbst, ist wahrscheinlich so gegen 8 passiert, um 9 gab es Infos und Sie mussten dann um 9:45 im Heute-Journal auch schon darüber berichten. Ja, man sah auf dieser Schaltung mit Britta Hilpert, dass im Hintergrund Polizei Wagen waren. Das heißt, die war so mittendrin.
Also wir sind auch im ersten Bezirk, aber wir sind weit genug vom Geschehen weg. Die Polizei hat die Bürger aufgefordert, die Straße zu verlassen. Es ist wohl so, dass noch ein Täter auf der Flucht ist.
Der Angriff lief. Sie hat so ein bisschen gemutmaßt, ob es einer oder mehrere Täter sind. Und später in der Sendung mit Ihnen, im Heute-Update, dann, Sie sagen, wann war das so, 23:45 oder so, rund um Mitternacht, haben Sie dann tatsächlich von bis zu 6 Tätern gesprochen, die es gab. Wir wissen jetzt, Stand heute Abend, Donnerstagabend, dass es wahrscheinlich nur einer war.
Also ausschließen können wir auf jeden Fall Amoklauf, weil dann wäre es meistens ja nur ein Täter. Dass man 6 findet, die sozusagen einen Amoklauf starten, davon geht man nicht aus. Von Terrorakt wird jetzt schon gesprochen, das haben wir schon gehört.
In der Frage haben Sie ein bisschen gesagt, okay, bei 6 Leuten war es kein Amoklauf. Das heißt, da kommen dann doch so Infos rein. Ist das irgendwie die Hitze des Gefechts oder wie kommt es, dass man da irgendwie vielleicht nicht so ganz präzise ist mit so Formulierungen?
Klar, hinterher und eine Woche später ist man immer schlauer, aber und das ist die Hitze des Gefechts natürlich, weil an dem Abend war ja noch lange nicht klar, wie viele Täter es sind. Es hieß immer, es seien weitere auf der Flucht. Jetzt hat der Innenminister inzwischen gesagt, dass es wohl ein Einzeltäter war, aber lange war die Polizei selber noch im Unklaren. Und das war die Mutmaßung, das stimmt, das ist jetzt, wenn man es einspielt und nochmal hört, schwierig, aber das ist einfach die Hitze des Live-Gefechts. Ja. Da ist ja nichts nochmal vorher möglich, das sozusagen dann auch nochmal abzugleichen. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Minute, war niemandem klar, ob das nun ein Täter, 2 oder 6 oder mehrere waren.
Herr Schmiese, ich halte Ihnen das so selbstgefällig vor, aber ich bin natürlich manchmal selber in so Situationen, weil ich zum Beispiel auch noch Radionachrichten mache, wo ich auch denke, welche Informationen haben wir eigentlich? Und das ist ja eine Schwierigkeit, die Journalisten eigentlich ständig, also gerade bei solchen sogenannten Breaking News Lagen haben. Und ich frage mich dann immer, was können wir schon sagen, was können wir noch nicht sagen? Vielleicht kann uns Herr Wagner helfen. Was haben Sie für einen Anspruch an uns? Was wollen Sie, nur gesicherte Fakten haben? Wollen Sie auch wissen, worüber spekuliert wird, was diskutiert wird? Ich weiß das nicht.
Jetzt kann man natürlich sagen, von Medien erwarte ich, dass die Meldungen erstens in Blitzsekundenschnelle nach dem Ereignis da sind und dass die zweitens bis ins Letzte recherchiert sind. Da weiß ich aber auch, das ist ein bisschen viel verlangt auf einmal. Kann ich jetzt keine Grenze ziehen. Ich habe eben schon deutlich genickt, als Herr Schmiese von der Situation da mit dem Eifer des Gefechts gesprochen hat. Ja, passiert. Also kann immer passieren, dass man sich denn da mal vertut, ohne, und das ist ja das ganz Wichtige, ohne bösen Willen, weil man da irgendwie was Reißerisches draus machen will. Und das glaube ich unseren Leuten sozusagen einfach mal. Da gibt es andere Medien, die das vielleicht auch ganz bewusst auch mal Sachen falsch verstehen oder übertreiben oder so. Und dafür, dass wir so viel und so dicht dran und so zeitnah bekommen, denke ich mal, ist immer noch ganz schön viel richtig. Und das ist auch okay für das, was nicht richtig ist.
Ich glaube, ganz schön viel richtig ist jetzt nicht so ein super Kompliment an Journalisten, ehrlich gesagt.
Nein, also ich finde das schon ein Kompliment, Herr Fries. Und Herr Wagner, ich bin dafür dankbar, weil Sie haben in einem Punkt recht, wenn Sie sich jetzt gar nicht nur von den falschen Begriffen bei Attentaten und dergleichen, wenn Sie sich vorstellen, das gilt für den Deutschlandfunk wie für uns, was alles in einer Live-Sendung schiefgehen kann, von der Technik, von den Schalten, die stehen oder nicht stehen, all diese Dinge und wie viel dann doch relativ richtig läuft, dann ist das immer wieder eine Leistung, wo man dankbar ist, jedem, der an seiner Funktion dort sitzt und das richtige Rad stellt und das sozusagen ans Laufen bekommt. Und Sie haben vollkommen recht, dass man natürlich auch vorher schon filtern muss bei den Massen von Informationen oder auch bei dem Rinnsal von Informationen, dass man da richtig liegt. Und dann passieren auch solche Sachen. Richtig war, dass es wohl kein Amokläufer war. Aber daraus zu schließen, weil es ja mehrere waren, werden das nicht mehrere Amokläufer sein. Das war gemeint. Da hätte man die Zahl weglassen sollen.
Ist denn, Herr Wagner, wie ist das bei Ihnen? Wie kommt das bei Ihnen an, wenn Sie so Informationen hören? Wir müssen jetzt gar nicht darauf eingehen, dass das vielleicht falsche Informationen sein könnten. Aber wenn Sie sozusagen beurteilen wollen, was die Journalisten Ihnen berichten, worauf die sich berufen, also was die Quellenlage ist, ist Ihnen da immer klar, woher die Journalisten das wissen, was sie Ihnen sagen?
Nein. Also immer bestimmt nicht. Was ich sozusagen als Anwender gelesen, gelernt habe über die Arbeit von seriösen Journalisten, ist, dass die sich, bevor irgendwelche Informationen verbreitet werden, sich nochmal absichern und eine zweite Quelle suchen, um das denn wirklich abgesichert, diese Informationen in die Welt zu setzen. Und da bin ich tatsächlich vielleicht auch ein bisschen sehr naiv. Also ich glaube auch erstmal das, was bei uns im Radio kommt und was in den Nachrichten erzählt wird, also im seriösen Bereich. Ne? Also weil ich da ganz einfach der Meinung bin, es besteht kein Grund, das nicht zu glauben.
Was ich mich noch frage, haben Sie so einen konkreten Plan, Herr Schmiese, wie Sie in Terrorberichterstattung, also gehen Sie da anders mit um als mit anderen Themen? Haben Sie so einen Breaking News Plan oder sowas?
Wir haben den Plan, dass wir nicht spekulieren, aber das macht es natürlich extrem schwer. Nehmen wir den Montagabend. Ich glaube, sehr vielen war von den Fachleuten auch schon klar, das ist kein normaler Amoklauf. Die Art der Waffen und des Vorgehens und so weiter. Gleichwohl haben wir versucht, uns zu hüten. Wir haben eine Terrorexpertin, Julia Ebner, geschaltet. Die stammt aus Wien, forscht aber über dieses Thema, ist sehr tief in dieser ganzen Szene von Rechtsextremismus und Islamismus drin, also kennt das als Forscherin, als Beobachterin. Die haben wir geschaltet nach London. Und im Grunde ist die Schwierigkeit ja bei diesen Gesprächen, einerseits auf keinen Fall spekulieren zu wollen und andererseits aber auch zu fragen,
Herr Schmiese, muss noch mal böse reinspringen, aber das haben Sie doch gemacht. Weil Sie haben Sie haben zumindest eine spekulative Frage gestellt. Wir haben die noch mal vorbereitet, dummerweise. Bitte, deswegen muss ich Ihnen die noch mal einspielen.
Das war eigentlich noch mal ein letzter Abend bei milden Temperaturen, wo die Leute noch mal in die Innenstadt gehen konnten. Ist das zu viel Spekulation zu glauben, es könnte mit einem Teil-Lockdown zusammenhängen oder überhaupt mit der Corona-Lage? Weil man weiß ja zumindest offiziell noch überhaupt nicht, woher, wenn es Terrorismus war, aus welcher Ecke diese Art von Terrorismus kommen könnte. Sehen Sie einen Zusammenhang mit der Corona-Lage und den Maßnahmen eines Teil-Lockdowns?
Ich gestehe Ihnen zu, Herr Schmiese. Es ist eine Frage und Sie sagen dazu, dass es eine Spekulation ist. Aber es ist doch eine dann, oder?
Natürlich, klar. Weil wir müssen ja dann in so einer Situation auch abklopfen, was schließt was aus. Ja, also
ja, deswegen, aber das weiß man doch noch gar nicht dann zu dem Zeitpunkt.
Genau, nein, aber diese Frage ging ja an Julia Ebner, die sozusagen die Strukturen und diese Form von Netzwerken kennt und möglicherweise, dazu bin ich nicht Terrorexperte, sondern sie ist eine Expertin, ausschließen kann, dass das völlig atypisch ist, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Oder aber sagen könnte, ja, es war die letzte Chance für einen Attentäter, weil ab morgen werden die Innenstädte leer sein in Wien. Es ist der letzte Abend, das hätte sein können. Ich gebe zu, dass das sozusagen wie ein Arzt, der ausschließen muss, hängt das sozusagen mit dem Bein, mit dem Kopf oder mit dem Rücken zusammen, dass sie permanent Herzflattern haben. Und so müssen wir dann ja auch vorgehen. Das heißt ja nicht, dass wir spekulieren, so wahr ist. Aber sonst können wir im Grunde die Berichterstattung oder auch diese Fragen komplett einstellen an so einem Tag und können immer erst berichten, wenn wir Exaktes wissen.
Ich will mal gerade Herrn Wagner fragen, ist Ihnen das wichtig, dass man sozusagen auf diese Art und Weise nochmal versucht, Dinge auszuschließen?
Ja, also die ganze Sendung und die ganze Berichterstattung, dass da auch ein bisschen innegehalten wird und irgendwie gemeinschaftlich überlegt und irgendwie laut gedacht wird, gehört ja irgendwie auch ein bisschen dazu, glaube ich, dass man so ein bisschen hin und her spekuliert. Und also da habe ich, das fand ich jetzt nicht schlimm.
Okay, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, dass, also weil ich immer denke, ah, bitte nicht spekulieren. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Sie da einfach sagen, ach ja, geht. Okay, Herr Schmiese, ich nehm das zurück. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, wie ich es Ihnen unterstellt habe. Herr Schmiese, vielleicht können Sie in ein paar Sätzen sagen, was nehmen Sie aus unserer Runde mit?
Dass wir sehr reflektierte Zuhörer, Sie sehr reflektierte Zuhörer haben und wir Zuschauer, die sich natürlich auch bei vermeintlich nüchternen Meldungen Gedanken machen, ob dieses oder jenes Wort richtig ist. Und ich nehme mit, dass wir keine Spekulationen verbreiten wollen und da auch noch genauer darauf achten müssen. Nehme aber auch mit, dass es ganz ohne Spekulieren im Journalismus nicht geht. Das ist dann ein Handwerk und da gehört Spekulieren auch dazu. Aber immer muss es in Fragen gekleidet sein.
Ich bin überrascht, dass Dinge, die ich immer für nicht möglich, also die ich für nicht gut gehalten habe, zum Beispiel dieses Spekulieren, dass das offenbar bei, sagen wir mal zumindest bei Herrn Wagner, der ja auch nicht für alle Hörer sprechen kann, offenbar nicht so problematisch ist, wie ich gedacht habe. Weil ich natürlich immer den Ideal anhänge, nur Informationen weiterzugeben, die verifiziert sind. Aber ich weiß natürlich auch, dass man in so Lagen manchmal in Situationen kommt, wo man gar nicht so viel sagen kann. Deswegen will ich mir auf jeden Fall nochmal Gedanken drüber machen, wie man sozusagen diesen Zwischenraum ausfüllen kann zwischen dem, was ich nicht weiß und dem, was Leute aber interessiert. Vielleicht muss man klarer sagen, was man nicht weiß, anstatt zu spekulieren. Aber es ist natürlich so eine schwierige Zwischenstufe, das sehe ich auch.
Ja, um gerade nochmal den letzten Punkt aufzunehmen, dass ich das offensichtlich entspannter sehe, als das so erwartet wird von den Journalisten, wenn dann da öffentlich spekuliert wird in den Medien, dann mag das auch daran liegen, dass ich nun gar nicht diese journalistische Ausbildung habe und irgendwie sauer aufstößt oder als störend empfunden wird. Das ist dann also für mich zumindest okay, aber das sieht ja auch jeder wieder anders.
Nehmen Sie noch was mit aus der Runde darüber hinaus?
Also es ist interessant mitzubekommen, wie diese Medien und diese Nachrichtenübermittlung und Zusammentragung praktisch den ganzen Tag über funktioniert und sich die Sachen nach und nach dann zusammensetzen in Einzelteilen und dann auch eben auch im freien Tag nochmal gefragt wird, was habt ihr eigentlich gemacht? Und dass man sozusagen auch da irgendwo dann immer im Dienst ist und die Sachen aufnimmt, aufsaugt und beobachtet.
Wie berichten Medien über Terror und wie sollten sie berichten? Darüber haben wir nachgedacht. Zu dritt unser Hörer Thorsten Wagner aus Hannover, Wolf Schmiese, Redaktionsleiter des Heute-Journals im ZDF und ich bin Stefan Fries aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren wollen, können Sie das machen unter deutschlandfunk.de/medienpodcast. Da finden Sie auch Links zu Apple Podcasts und Spotify. Und wenn Sie selber eine Frage haben, über die Sie mit uns diskutieren wollen, egal zu welchem Medienthema, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und dann befassen wir uns vielleicht demnächst auch mit Ihrer Frage.